Deutschlandfunk Interview.
Bis zur letzten Minute ringen Brüssel und London weiter über ein neues Handelsabkommen, um einen drohenden harten Brexit zum Jahresende doch noch zu verhindern. Wobei unklar ist, ob beide Seiten derzeit einer Lösung oder doch einem Scheitern näher sind. Die Streitpunkte aber, die sind in jedem Fall bekannt: Fischereirechte und faire Handelsbedingungen. Und am Telefon ist jetzt Manfred Weber, CSU und zugleich Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Herr Weber, noch kein Scheitern wird gemeldet aus London bei den aktuell laufenden Gesprächen. Ist das schon ein gutes Zeichen?
Es ist ein gutes Zeichen, dass wir miteinander reden, keine Frage. Aber die Zeit läuft ab. Wir brauchen auch im Europäischen Parlament noch die notwendige Zeit, um das Ergebnis, sprich die Verträge, die sind ja sehr umfangreich, dann auch ordentlich zu prüfen in den Fachausschüssen. Das Europäische Parlament ist der Ort, wo dieser Vertrag dann demokratisch legitimiert wird, genauso wie im britischen Parlament. Und deswegen wird es jetzt wirklich knapp, die Zeit. Deswegen erwarte ich, dass die nächsten Tage jetzt Ergebnisse erzielt werden.
Nun hören wir das aber ja tatsächlich schon seit Wochen. Die Zeit wird knapp. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Wie ist denn Ihr Einbruch? Stehen die Zeichen eher auf Durchbruch oder Abbruch?
Ich glaube, dass jetzt schwer ist, sozusagen zu beurteilen, wie London dann am Ende wirklich entscheiden wird, weil die Fakten und die Fragen, die zu klären sind, liegen am Tisch. Es ist jetzt einfach eine Frage des politischen Willens. Und da befinden wir uns in einer Situation, wo gegenüber Downing Street einfach ein Stück weit Kaffeesatzleserei da ist. Wir wissen es nicht, ob sich Ideologie durchsetzt, so wie wir das manchmal in den öffentlichen Statements hören, oder ob sich einfach pragmatisches Lösen von Problemen durchsetzt, Vernunft durchsetzt, so würde ich das formulieren.
Aber aus britischer Sicht kann man das ja auch den Europäern vorhalten.
Ja, die Briten wollen ja die EU verlassen, nicht wir Großbritannien. Also insofern müssen schon die Briten ihren Beitrag leisten.
Aber es geht ja um beideseitige Interessen und da sagt London ja eben auch, die EU kommt London zu wenig entgegen.
Weil wir eben die Europäische Union für richtig erachten, diese Partnerschaft der Staaten von 27 Staaten, und London das eben nicht mehr für richtig erhaltet, hat London Probleme verursacht, die auch dort gelöst werden müssen. Beispielsweise dieses Grundprinzip, dass wenn jemand auf unseren Markt Waren und Dienstleistungen liefern will, dann muss er unsere Regeln respektieren. Das gilt für Kanada, mit denen wir Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Und das gilt auch für die Briten. Ich spitze das mal zu. Ich will nicht, dass wir das famose Chlorhühnchen, das wir bei TTIP damals diskutiert haben, eben über ein britisch-amerikanisches Freihandelsabkommen dann zukünftig auf deutschen und europäischen Tellern haben. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass die Verbraucherschutzstandards, die wir in Europa für richtig halten, dass die auch dauerhaft gewährleistet werden zum Schutz unserer Bürger. Das ist das Prinzip und das muss jeder verstehen, auch wenn er die EU verlassen will, muss er dieses Prinzip akzeptieren.
Faire Handelsbedingungen ist der eine große Streitpunkt, der andere Fischereirechte. London fordert ja höhere Fangquoten für die heimischen Fischer. Die EU will eigentlich, dass alles beim Alten bleibt, auch aus Rücksicht gegenüber Frankreich, Belgien zum Beispiel. Aber ist das vorstellbar, dass ein Abkommen ausgerechnet an diesem Thema scheitern könnte? Wäre das nach außen vermittelbar?
Na, jedes der Themen, das wir aktuell diskutieren, hat bestimmte Interessengruppen. Es wurde ja im Vorbericht beschrieben, dass eben Frankreich, Niederlande, Belgien, auch Spanien übrigens von diesen Fangquoten betroffen sind. Und deswegen muss man alles abwägen, auch alles berücksichtigen. Großbritannien hat mit der Fischerei sicher den größten Hebel gegenüber der EU, weil wir derzeit vom Zugang auf diese Fischereibestände sehr profitieren als Europäer. Das ist sicher das größte, sozusagen der Leverage, den Hebel, den eben Großbritannien hat. Es gibt aber bereits Beispiele. Norwegen ist beispielsweise auch nicht Mitglied der EU und wir finden dort vernünftige Lösungen. Und man darf auch nicht übersehen, selbst wenn Großbritannien all den Fisch, den es besitzt, selbst fischt, dann muss es ihn irgendwohin verkaufen. Also auch die Briten haben das Interesse, dass sie beim Fischverkaufen dann Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen, um die Produkte auch abzusetzen. Also beide haben Interessen. Ich bleibe dabei, es ist jetzt eine Frage der Vernunft, um die Lose-Lose-Situation, es ist eine Verlierersituation für beide Seiten, dass Großbritannien rausgeht, um die möglichst gering zu halten.
Trotzdem, das klang ja auch in dem Vorbericht gerade an, die Nervosität bei den Mitgliedstaaten steigt insgesamt. Da stellt sich ja schon die Frage, wie geschlossen ist die EU? Es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Kommission am Ende einen Deal um jeden Preis haben wolle.
Also das weise ich zurück, dass auf europäischer Ebene ein Deal um jeden Preis gefordert wird oder angestrebt wird. Wir wollen ein Abkommen und alle Staaten der EU wollen ein Abkommen. Wir wollen die Partnerschaft mit Großbritannien. auch in Zukunft, aber nicht um jeden Preis. Das ist die Linie, die wir in Brüssel fahren und die auch von den Mitgliedstaaten unterstützt wird. Und Gott sei Dank ist mit Michel Barnier jemand an der Spitze, der das Vertrauen sowohl der Staaten als auch des Europäischen Parlaments genießt. Wir werden aber trotzdem das Ergebnis uns nochmal genau anschauen müssen. Man darf nicht übersehen, die Scheidungsverhandlungen sind jetzt mühsam, sind schwierig, manchmal auch ein bisschen, ja, auch eine Zumutung für viele. Aber am Ende der Tage brauchen wir doch nach wie vor die Freundschaft zwischen Großbritannien und der EU. Wenn man sich die ganzen geopolitischen Fragen, Hongkong, China und so weiter vergegenwärtigt, dann brauchen wir das miteinander. Und obendrauf würde ich noch sagen, Nordirland darf man nicht vergessen. Wir haben noch das Good Friday Agreement, das Karfreitagsabkommen. Die Friedenssicherung ist eines der größten Ziele, das wir verbinden. Und da stehen wir stark an der Seite Irlands, dass es nicht zur harten Grenze kommt. Auch das ist noch eine Frage, die auch mit dem Binnenmarktgesetz, das in Großbritannien vorgelegt worden ist, noch zur Debatte steht.
Also es gibt viele gute Gründe. Trotzdem haben wir ja gerade die Mikado-Situation, sprich keiner bewegt sich so richtig. Ist es da nicht langsam Zeit für Notfallpläne?
Die Notfallpläne liegen in der Schublade, aber über Notfall redet man, wenn es wirklich dann brennt. Und deswegen, ich glaube, dass wir jetzt verhandeln sollten. Wir sollten mit Hochdruck verhandeln. Und am Ende der Tage ist, denke ich, auch der nächste Donnerstag, wenn sich die Staats- und Regierungschefs treffen, einer der Punkte, der Orte, der Momente, wo man sagen muss, gibt es jetzt eine Bewertung für die EU, haben wir einen Text auf dem Tisch liegen oder nicht. Wenn es über den nächsten Donnerstag hinausgeht, dann wird es, denke ich, für die gesamten Beziehungen sehr, sehr schwierig.
Herr Weber, wir müssen noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das Brüssel derzeit auch sehr beschäftigt, dieses Rechtsstaatsprinzip, was Ungarn und Polen ja unbedingt verhindern wollen und deswegen auch die Corona-Hilfen und die mittelfristige Haushaltsplanung blockieren. Die Kanzlerin sprach Anfang der Woche davor, alle müssten Kompromisse machen. Heißt das am Ende nicht doch auch, dieses Rechtsstaatsprinzip, auf das man sich ja eigentlich jetzt geeinigt hat, wird doch aufgeweicht?
Die Überlegung, dass sich alle bewegen, ist klassisch europäisch, so würde ich es formulieren. Und wir sind da auch grundsätzlich zu Diskussionen bereit. Allerdings muss ich für das Europäische Parlament klar sagen, am Rechtsstaatsmechanismus wird es in der Substanz keine Änderungen mehr geben. Er ist verhandelt und er ist für Europa dringend notwendig, wenn wir in manche Länder der Europäischen Union schauen, dass wir die Unabhängigkeit der Justiz und die freien Medien verteidigen. Auch mit der Verbindung mit den Geldmitteln, dass es nur Geld gibt, wenn man diese Prinzipien hochhält.
Aber wie soll das denn funktionieren? Dass, wenn Sie sagen, ja, wir müssen reden, aber wir wollen an der Vereinbarung im Kern nichts ändern. Wie kann gesichtswahrend jetzt für Ungarn und Polen eine Lösung gefunden werden?
Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft, Angela Merkel, arbeitet an dieser Lösung. Ich unterstütze sie auch dabei. Und ich denke, dass wir jetzt beispielsweise heute aus Polen heraus schon positive Signale bekommen haben, dass sie sich grundsätzlich zuversichtlich auf den Rat nächsten Donnerstag blicken würde. Aber jeder muss wissen, die Zustimmung zu den 1,8 Billionen Euro, wir reden über viel Geld, das jetzt am Tisch liegt, wird es durchs Europäische Parlament nur geben, wenn es einen Rechtsstaatsmechanismus gibt. Das ist eben nicht verhandelbar. Über alles andere kann man reden.
Nun berichtet heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es gäbe Erwägung bei der EU-Kommission, die Corona-Hilfen außerhalb des EU-Haushalts zu finanzieren, etwa über freiwillige Garantien der Mitgliedsländer. Ungarn und Polen wären dann außen vor. Ist das auch für Sie ein guter Hebel am Ende?
Naja, das sieht ja der Lissabon-Vertrag vor, die verstärkte Zusammenarbeit, die Enhanced Cooperation, mit der wir möglich machen, dass wenn Staaten blockieren, dass dann trotzdem Europa nicht blockiert ist. Ich wünsche mir das nicht. Ich möchte Europa zusammenhalten. Das ist mein Ziel, das ist unser politisches Ziel. Aber wenn jemand glaubt, er kann sozusagen den Rest Europas in Geiselhaft nehmen, dann muss man alle Optionen auf den Tisch legen. Und das kann im schlimmsten Fall auch bedeuten, dass eben die Corona-Aufbauhilfen, das fürs Wiederdurchstarten der europäischen Wirtschaft eben nur mit den 25 willigen Staaten gemacht wird. Das ist eine rechtliche Option, die es gibt. Und das muss Polen und Ungarn auch wissen, dass es diese Option gibt.
Wie bewerten Sie eigentlich die Position der EU-Kommission? Es gibt ja die Vorwürfe, dass man zu zögerlich gegenüber Ungarn und Polen aufgetreten sei, auch weil Kommissionspräsidentin von der Leyen ja mit den Stimmen aus Ungarn und Polen gewählt worden ist.
Es ist ja längere Entwicklung, die wir in den beiden Ländern haben. Und in beiden Ländern wurde der Artikel 7 des Lissabon-Vertrags aktiviert, die bisher schärfste Waffe, die wir haben, um Rechtsprinzipien in Europa durchzusetzen. Und wir haben aber trotzdem im Verfahren dann gespürt, sowohl bei der Kommissionsaktivität als auch im Parlament, dass diese Waffe dann trotzdem ein stumpfes Schwert war. Und deswegen arbeiten wir ja jetzt an diesem Rechtsstaatsmechanismus. Insofern würde ich sagen, dass auf europäischer Ebene sich jeder der Problemlage bewusst ist und dass wir jetzt auch handeln. Und ganz konkret in Richtung Polen liegen ja mittlerweile auch Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs vor zum Schutz der dortigen Justiz. Und da ist die klare Erwartungshaltung, dass das umgesetzt wird. Und das muss sich auch die Kommission dann zu eigen machen. Sollte es da zu keinen Aktivitäten, zu keinen Veränderungen in der polnischen Politik kommen, dann muss man auch über verschärfte Maßnahmen, sprich Vertragsverletzungsverfahren, dann nachdenken.
Herr Weber, letzte Frage, bitte um kurze Antwort. Sie sagten, aus Polen kämen jetzt Verhalten positive Signale. Ihre Erwartung, wird man sich am Ende, also werden die ihr Veto aufgeben?
Ich hoffe und ich glaube auch, dass es passieren wird. Wir sind in einer Lage, wo in ganz Europa durch Corona die Menschen Sorgen haben, Angst haben. Es sterben Menschen auf diesem Kontinent. Corona ist die Haupttodesursache in Europa aktuell. Und deswegen kann man nicht verantworten, dass man dann aus ideologischen und taktischen Gründen heraus ganz Europa in Geiselhaft nimmt. Wir müssen ein Signal des Miteinanders, der Solidarität und vor allem des Willens, dass wir diese Krise überwinden. Wir schaffen das gemeinsam. Dieses Signal brauchen wir. Und ich hoffe, dass sich dann die Vernunft jetzt in Ungarn und in Polen durchsetzt.
Sagt Manfred Weber, ist der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Herr Weber, danke schön für das Interview.